wunderschönen Montagabend und Bonjour Tristesse. Ist schon Zeit, den Panikbutton zu drücken oder nicht? Darauf wollen wir heute gesondert eingehen und dafür sind wir wieder in der gewohnten Besetzung. Einmal in München der Jan.
Hallo.
Der Tim in Berlin.
Schönen guten Abend.
Und der Moritz.
Guten Abend.
Und ich, der Lukas, wir sitzen hier in Köln, wie immer, in der gewohnten Runde. Wir sind der Exil-Podcast, der Podcast über Fortuna Düsseldorf. Und es gibt einiges zu besprechen, nämlich vor allem die 1:2 Niederlage gegen den SC Freiburg. Aber vorher nochmal ein ganz kurzer Blick auf die Kadersituation. Und zwar, wenn man mal jetzt davon absieht, dass sich Zimmer wohl verletzt hat kurzfristig und Suttner immer noch verletzt ist, steht uns, glaube ich, jetzt für das nächste Spiel mehr oder weniger der ganze Kader zur Verfügung, wenn ich das richtig sehe.
Mal gucken, wie fit Morales schon wieder ist.
Die Frage ist, ob Morales und Fink, die jetzt wieder eingestiegen sind ins Training, ob die schon spielen werden. Aber auf jeden Fall kommen die zurück und sollten dann eigentlich nach der Länderspielpause einsatzfähig sein. Und das, finde ich, ist eigentlich mal ein ganz wichtiger Punkt, weil jetzt kommen die wichtigsten Spiele der Hinrunde.
Ist es schon wieder Länderspielpause?
Es ist schon wieder
Länderspielpause. Nach Berlin Woche. Jetzt, oder?
Ja. Ja.
Oh, ich kein Schwein.
Absolut richtig. Ich glaube, das sehen wir alle ziemlich ähnlich.
Außerdem werden wir dann nach der Länderspielpause mal schön gucken, wie der Kader sich zusammensetzt.
Das ist dann wieder ein weiterer Punkt. Es werden ja aber dann wahrscheinlich mal wieder einige Spieler um die Welt reisen und vielleicht mit neuen Verletzungen zurückkommen. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
Ich finde, es ist ein Horrorszenario. Diese Länderspielpause stresst mich.
Ja, aber ich glaube, das geht vielen Vereinen genauso. Oder den Anhängern vieler Vereine. Zum Beispiel auch den Freiburgern, wobei die ja wahrscheinlich mit einem durchaus besseren Gefühl in die Saison gehen. Weil wir nämlich gegen die Freiburger verloren haben, 1:2, wieder mal 1:0 in Führung gegangen und am Ende nichts daraus gemacht. Und ja, man bleibt jetzt schon auch ein bisschen mit einem desillusionierten Gefühl nach dem Spiel zurück, finde ich. Aber trotzdem zuerst mal die Frage, wo ihr denn das Spiel verfolgt habt. Einmal nach München, Jan?
Ja, ich habe das Spiel gar nicht, ich habe es am Ticker im Zug sitzen verfolgt, also habe es nicht gesehen. Und ich hatte während der ersten Halbzeit, zumindest bis zur 40. Minute, nicht das Gefühl, dass am Ticker verfolgen jetzt ein richtig großer Qualitätsverlust für mich war. Der Ticker hat sich überschlagen mit Verweisen darauf, wie schlecht das Spiel war in der ersten Halbzeit. Unter anderem, mein Liebling war die Zwischenüberschrift exzessives Abtasten in Düsseldorf. Das war die erste Halbzeit im Zug im Ticker und die zweite Halbzeit habe ich genauso am Ticker im Zug verfolgt.
Ja, das mit dem exzessiven Abtasten trifft es, glaube ich, recht gut.
Ja.
Ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, Tim. Wo hast du die erste Halbzeit verfolgt, diese spannende Hälfte, die uns auch alle lange in Erinnerung bleiben wird?
Ja, bei mir kam zu dem exzessiven Abtast noch eine exzessive Erkältung dazu. Dass ich schon über den nächsten Freitag nachgedacht habe. Und ja, vielleicht hört man es noch ein bisschen. Ich lag halt hier auf dem Sofa, war ziemlich angenockt, schon gesundheitlich und habe mir gedacht, irgendwie die Fortuna versüßt mir vielleicht doch noch diesen Sonntag. Und naja, dann war das Spiel tatsächlich nicht angetan, mich aus meiner so erkälteten, halbschläfrigen Stimmung rauszureißen. Also ich war kurz vor dem Einnicken, als dann endgültig ich durch das Tor eigentlich fast wieder wach geworden bin. Ja, also exzessives Abtasten und wirklich Einschlaftablette die erste Halbzeit.
Da ich das Spiel ja nicht gesehen habe, kann ich jetzt mal Interessensfragen stellen. Woran lag das denn, dass einfach gar nichts passiert ist?
Ja, ich würde sagen, man hat sich, da waren zwei Mannschaften, die sich neutralisiert haben. Zu wenig Risiko gegangen sind, aber auch gut gestaffelt gestanden sind. Und es war eigentlich, so wie man sagt, Fußballspiele werden dadurch entschieden, dass Fehler gemacht werden. Und ja, das gab es ja dann, also ich würde mal sagen, direkt mal zur Überleitung, da stimmt ihr mir bestimmt zu, dass das 1:0 ein klarer Torwartfehler ist von Schwolo.
Also das hat mit der Distanz nach dieser Ecke zwischen Lokfahren nicht richtig gut sehen können. Wir haben uns natürlich trotzdem gefreut, aber es war nicht so richtig klar, was da eigentlich passiert ist. Wir haben auch nicht gesehen, wer das Tor gemacht hat. Das kam dann über die Anzeigetafel. Das konnte man nicht so richtig erkennen.
Ja, also Schwolo rennt halt raus, will den Ball wegfausten und springt unterm Ball her. So. Und das Witzige war, da ich ja, wir haben es ja jetzt alle sehr unterschiedlich empfunden, das Spiel, weil ich hatte immer diesen komischen Kommentar dabei. Jan hat den Ticker gesehen, ihr hattet gar keinen Kommentar. Und da doch echt noch ein Spiel draus werden. Und das Problem war ja dann einfach, ich glaube, das wäre es in der zweiten Halbzeit auch. Und auch da würde ich sagen, Fußball wird entschieden durch Fehler.
Ja, und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Bittere, finde ich, wenn man sich dieses Spiel und gerade die erste Halbzeit irgendwie nochmal anschaut, weil genau wie ihr schon angemerkt habt, die Mannschaften sind irgendwie mit einem ziemlich ähnlichen Ansatz irgendwie in das Spiel gegangen. Man hat sich, auch wenn man halt irgendwie in zwei verschiedene Ansätze in der Formation gewählt hat, eigentlich absolut neutralisiert. Beide Trainer haben ja irgendwie erstmal auch darauf verzichtet, die etwas stärkeren Offensivkräfte für die Flügel zu bringen. Bei Fortuna, also besonders mit Ampoma und Tekbetay mal wieder, dass sie draußen saßen. Aber auch Streich hat ja mit Waldschmidt und Grifo eigentlich die beiden, wo ich jetzt denken würde, klangvollsten Namen und irgendwie auch stärksten Offensivspieler der Freiburger erstmal draußen gelassen. Und das hat irgendwie dafür gesorgt, ja, dass da einfach am Anfang besonders Fehler vermieden wurden und ja, und wie das dann eben oft so ist, dann hoffst du darauf, dass halt eben deine Mannschaft diejenige ist, die dann irgendwann die halt einen Fehler ausnutzen kann und halt dann vielleicht mal bei einer Standardsituation trifft. Und genau das ist dann ja auch passiert. Du kriegst eben dieses unglaubliche Geschenk, das die Freiburger die da machen, kurz vor der Halbzeit, und dann bist du halt nicht in der Lage, da was draus zu machen. Und das ist wirklich, also das ist wirklich schon was mich jetzt auch ein bisschen kratzt, muss ich sagen.
Was ich mich ja, also ich habe ja immer nur diese Highlights gesehen und immer die Ausschnitte. Und der Ausschnitt, also das erste Mal ist es schön, dass einfach da Hennings, der steht da einfach und merkt, okay, der Ball kommt jetzt durch, ich köpfe den jetzt rein. Der muss ja nicht mehr sich mehr bewegen, der muss ja nicht mehr hochspringen, der kriegt den Ball auf die Murmel serviert. Aber bei dem 1-1, dann wenig später, stiegen die Zusammenschnittmenschen von The Zone sowie von den Drittprogrammen der ARD immer kurz vor der Szene ein. Und da war Hüller quasi schon alleine im Strafraum. Also man sieht den Ball dann da in den Strafraum reinfliegen und Hüller völlig alleine den Ball annehmen können und dann kommt irgendwie Eihahn viel zu spät dazu. Und ich frage, was ist denn eigentlich davor passiert? Also hat das irgendwer noch in Erinnerung? Warum steht der da so dermaßen alleine?
Also so ganz
anscheinend hatte Eihahn da ja irgendwie, also es wirkt so. Aber ich weiß es jetzt nicht sicher, weil es eben nicht da ja richtig gepennt.
Also im Stadion sah es einfach krass so aus, als würde Zach Steffen einfach, hätte er hingehen müssen und es nicht getan, weil der Ball ewig in der Luft war. Also das war so eine, ich hab mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt. Das ist irgendwie so ein sehr hoher, langsamer Ball in den Strafraum von der Mittellinie. Also an der so Außenseite Mittellinie, einmal diagonal in den Strafraum und der Ball ist irgendwie gefühlt 10 Sekunden in der Luft und der Steffen geht immer weiter nach hinten. Also ich glaube, das war einfach ein Abstimmungsfehler. Also ich glaube, die einen haben gedacht, der Torwart geht hin und Torwart hat gedacht, die Verteidiger gehen hin. Ich kann es mir nicht anders erklären. Also es sieht auch in der Wiederholung so aus, als könnte Steffen da eigentlich hingehen und den Ball einfach pflücken.
Aber es war doch schon jetzt, aber der ist doch jetzt schon, das war doch Schon auch nicht so ganz nah am Tor, als er den annimmt, oder?
Der steht ja bei, also in dem Moment, in dem der Pass geschlagen wird, steht er ungefähr da, wo der Ball dann später hinkommt. So drei Meter
okay.
da. Weiter,
okay.
Ja. Und geht dann zurück, geht zurück zur Torlinie. Ja.
Aber wo steht dann der Verteidiger? Also, das muss man also denkt er, dass da der Verteidiger irgendwie.
Gerade weil uns auch im Stadion. Also ich glaube, gerade weil wir auch im Stadion irgendwie so überrascht waren davon, dass da einfach so aus dem Nichts dieser super lange Ball halt irgendwie in den Strafraum kommt und dann irgendwie niemand sich da bemüßigt fühlt, Höhler intensiv zu stören, habe ich mir das auch nochmal ganz genau irgendwie in dieser Zusammenfassung nochmal angeschaut. Und in dem Moment, wo der Ball eben geschlagen wird, steht Steffen ungefähr 1,5 Meter links des Elfmeterpunktes und der Ball kommt am Ende 2 Meter rechts vom Elfmeterpunkt aus und Steffen geht einfach dann auf die Linie und dann halt irgendwie wieder so ein bisschen halbherzig raus. Also es sieht ganz klar so aus, finde ich, als ob halt Eihan und Steffen sich da so ein bisschen gegenseitig aufeinander verlassen.
Ja.
Und es ist ja letztendlich eigentlich fast egal, wer dann halt hingehen würde, weil Höhler ist wirklich nicht groß. Also Steffen hätte, glaube ich, selbst wenn er da auf die Linie geht und nochmal zurückläuft, hätte er vielleicht diesen Ball sogar noch bekommen können. Und Eihan macht auch überhaupt gar nicht den Eindruck, als ob er halt versuchen würde, Höhler da unter Druck irgendwie bringen zu wollen, weil er scheint sich da einfach auch auf Steffen zu verlassen.
Ja, da scheint es auch einen kurzen Blickkontakt zu geben, so von wegen, ach ja, der Zack ist da, irgendwie, das läuft. Und läuft halt dann gar nicht, obwohl man halt, wenn man die Szene sich genau anguckt, auch mal dann darauf gucken muss, von wegen Abstimmung, was dann darauf folgend passiert. Also es ist ja immer noch so, dass man da im Prinzip 4-3 steht, aber die Zuordnung stimmt halt hinten und vorne nicht. Dass dann Gieselmann da reinrückt, zeigt irgendwie, dass er da vergessen hat, wer da noch hinter ihm steht. Und genau der Schmied, der da sich hinter ihm abgesondert hat, der trifft dann am Ende. Also da stimmte es mal hinten und vorne nicht mit der Abstimmung in der Viererkette.
Auch dieses Reinrücken von Gieselmann verstehe ich halt auch nicht so richtig.
Nee, ich auch nicht. Ja. Und am Ende fehlt er genau da. Da auf leisen Sohlen kommt der Schmied angeschlichen und dann klingelt's.
Also ich möchte mal ganz kurz auf einen taktischen Kniff von Friedhelm Funkel hinweisen, der vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass nach vorne nichts passiert ist. Der hat nämlich Kownacki in Doppelfunktion eingesetzt. Der hat ihn im Prinzip als zweiten Linksverteidiger neben Gieselmann gestellt. Die haben teilweise wirklich auf einer Linie gestanden in Rückwärtsbewegungen. Und dann musste Kownacki halt, wenn er was nach vorne machen wollte, dann aus dieser Linksverteidigung jedes Mal wieder bis nach vorne rennen. Da hat man natürlich Offensivkraft verschenkt. Es war großartig gespielt, fand ich, von Kownacki. Aber es war auch völlig eindeutig, dass der Funkel Kownacki gesagt hat, Junge, hilf dem Gieselmann.
Ich habe auch wirklich beeindruckt, dass er das halt eben auch so stark gemacht hat. Weil,
das hat er sehr stark gemacht, ja.
Er ist, glaube ich, keiner, dem die Defensivarbeit jetzt einfach mal so zufällt. Also da gibt es, glaube ich, andere Leute auf dem Flügel, die da viel, viel zuverlässiger sind, die dann aber eben nach vorne weniger bringen. Und von daher fand ich Kownacki einfach super stark gestern, weil der defensiv nahezu fehlerlos war, Gieselmann die ganze Zeit unterstützt hat und eben trotzdem nach vorne halt irgendwie so viel kreiert hat, wie es halt möglich war in dieser zurückgezogenen Position und eben generell auf dieser Flügelposition, wo ich ihn eh nicht am stärksten sehe. Und ja, die Frage ist, hat das Zukunft? Ich bin mir da unsicher.
Ja. Ich meine, wir hatten ja jetzt auch bei diesen ganzen linke Verteidigungsseite immer gesagt, dass man da natürlich auch einzelne Leute benennen kann, aber dass es eine Verbundsache ist. Und es ist ja dann erstmal positiv, wenn wir das immer bemängelt haben, das habt ihr jetzt auch alle ein bisschen aufgenommen, dass man erstmal sagt, okay, darauf wird reagiert, da wird drauf Wert gelegt, dann wird da auch dicht gemacht, weil klar, natürlich ist dann halt wieder Gieselmann, der zu spät an Schmied ist, aber vorher passiert ja auch so viel Falsches, dass es immer so schwierig ist, den Letzten dann in der Kette von Fehlern der dann am offensichtlichsten ist, weil der Mensch, der das Tor macht, meistens in der Nähe von dem steht, zu benennen. Aber das hatten wir jetzt auch gesagt. Eigentlich ist es ja gut, dass es eine Reaktion gibt, dass man da Ansagen macht und dass dann halt auch Kovnatski, ob das jetzt nun seine theoretisch beste Position ist oder nicht, zumindest sein Spiel darauf einstellt. Und das würde ich jetzt auch positiv wichten, wie das jetzt auch Lou auch gemacht hat.
Ja, aber also es ist ja in dem Fall, ja, es ist ein Doppelfehler von beiden Seiten. Ne? Also auch, dass nicht nur das Gieselmann reinrennt, sondern Zimmermann rennt von der anderen Seite auch weg und dadurch ist überhaupt draußen für den Günther die Möglichkeit, den Ball da so durchzuspielen. Also im Endeffekt haben wir da plötzlich die Viererkette auf einem Haufen stehen. Also da hat es irgendwie hinten und vorne nicht gepasst und das darf natürlich nicht passieren. Die machen das Spiel breit und alle Verteidiger laufen in die Mitte. Also ich weiß nicht, ob man da schon in der Kabine war, aber da muss man auch mal miteinander sich anbrüllen oder jeder probiert es da irgendwie auszubügeln und es besser zu machen, aber also ist eine absolute Fehlerkette und da muss man sagen, sorry Jungs, das ist dann halt dann doch eine gute Mannschaft momentan, guten Schuss aus der ersten Bundesliga und dann wird das halt auch bestraft. So.
Ja, ich würde halt auch eher die beiden Außenverteidiger ein bisschen von freisprechen, weil irgendwie der hauptsächliche Fehler passiert halt vorher zwischen Eihan und Steffen. Und die beiden Außenverteidiger versuchen dann halt irgendwie so ein bisschen das auszubügeln, was gerade schon schief geht und treffen dann vielleicht irgendwie in der Hektik nicht die perfekte Entscheidung, aber da ist die Ordnung halt eben schon verloren. Und das ist dann, glaube ich, sehr, 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 sehr schwer, da irgendwie noch wirklich adäquat drauf zu reagieren.
Um nochmal auf deine Frage zu kommen, Jan, warum war das so nichtssagend, diese erste Hälfte? Ich fand halt erstmal, dass vor allem auch Fortuna das wieder sehr, sehr gut gemacht hat, defensiv. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass Freiburg den Plan hat, komm, wir gehen über die linke Seite, da fallen die ganzen Tore bei Fortuna, also machen wir das. Die linke Seite war dicht mit Kovnatski, das hat ja auch funktioniert. Also die sind überhaupt nicht vorgedrungen. Fortuna hatte bei ein paar, also ich fand, es gab eine Situation, so die erste, nicht wirklich Chance, aber wo ein bisschen was los war, wo wieder Fortuna ein sehr gutes Pressing gespielt hat, genau im richtigen Moment draufgegangen ist und dann eben schnell einen Pass nach vorne gesucht hat. Das fand ich, hat super gut funktioniert und dann musste man, ja. Deswegen, ich fand die erste Halbzeit war zwar nicht besonders spannend, aber ich fand es auch nicht schlecht gespielt so.
Also. Ich fand auch, man hat da absolut das abgerufen, was man abrufen kann. Irgendwie, es war defensiv eine richtig starke Leistung. Und man hat dann einfach geschaut, was nach vorne so geht. Und hat dann ja auch die eine Situation, die man bekommen hat, ausgenutzt. Also ich finde, in der ersten Halbzeit hat man absolut irgendwie an seine Leistungsgrenze gegangen.
Also am Ticker konnte man ja, also weil der Ticker-Mensch auch immer wirklich betont hat, dass es jetzt in der 28. Minute der erste Torschuss von Fortuna Düsseldorf sei und so weiter. Also er wollte jedem wissen lassen, Heidewitzka ist das schlecht. Und in der 39. kommt dann der Hinweis, erster Abschluss Freiburg. Also das spricht ja genau für das, was ihr da beschrieben habt.
Ja, und dann kommen wir in die zweite Halbzeit und es kommt ja zu diesem Elfmeterpfiff. Da würde mich ja interessieren, ist das wieder hinter den Zaunfahren untergegangen oder was hat man im Stadion gesehen?
Gar nichts.
Ja, nee. es war wieder genau auf der anderen Seite. Also wir stehen halt zu dem Zeitpunkt halt genau hinter dem Tor von Schwolo. Das heißt, wir sehen irgendwie nichts. Und wenn man sich anguckt, dass auch die Spieler auf dem Rasen ja im Grunde genommen gar nicht protestieren, haben da, glaube ich, die wenigsten was von mitbekommen und die Zuschauer schon mal gar nicht. Also, glaube ich, auch auf der anderen Seite ist, glaube ich, den wenigsten da irgendwas aufgefallen. Und man muss ja auch sagen, ich glaube, häufig wird da eben auch nicht unbedingt ein Elfmeter gepfiffen, auch wenn der Pfiff meiner Meinung nach, also der verspätete, danach eingreifendes Video Assistant Referee geht in Ordnung. Also es ist ganz klar einfach ein Lapsus von Hennings. Ne? Also auch was, wo man sich denkt, das darf halt nicht passieren. Ja. Völlig, völlig unmotiviert, richtig, richtig ärgerlich eigentlich dann irgendwie auch schon mit so einem zweiten, völlig unmotivierten Fehler halt dann dieses Spiel da herzuschenken.
Ich meine, das Problem in der Szene ist, also man sieht das ja immer bei Ecken oder so, dass da im Gedränge irgendwer wen runterreißt, aber Hennings steht ja einfach so alleine da. Also wenn das in so einem Gedränge im Fünfer ist, dann kannst du ja auch als Videoschiedsrichter nicht immer sehen, wird er jetzt da so vielleicht auch ein bisschen angerempelt, fällt dann und zieht dann den anderen mit. Und bei der Szene war einfach klar, okay, da ist halt einfach sonst niemand. Hennings fällt halt hin und zieht halt den Freiburger damit runter. Das ist, glaube ich, wieder mit rein, dass der halt so relativ alleine für sich, die beiden dann da standen, so ein guter Blick da drauf war und auch klar war, da hat jetzt keine dritte Person irgendwie noch Aktien drin in dieser Szene, sondern es ist halt Hennings zieht, Freiburger fällt.
Und ja, jetzt ist halt auch schon das zweite Mal diese Saison, dass Hennings halt absolut schläft bei so einer Freischusssituation aus dem Halbfeld gegen Leverkusen. Als das 2-0 fällt, ist auch Hennings derjenige, der den Leverkusener Spieler, der dann zum 2-0 einschießt, neben dem er halt steht, ja, einfach komplett laufen lässt. Ich habe leider vergessen, welcher Spieler das war. Aber das Tor geht, Arangis ist es, glaube ich. Das Tor geht auch mehr oder weniger komplett auf die Kappe von Hennings. Und auch da jetzt, also wenn man halt nicht dieses unglaubliche Glück hat, dass der Freiburger den Elfmeter da völlig unmotiviert Steffen da in die Arme schiebt, dann hat man da das Spiel dann halt eigentlich schon fast hergegeben. Und das ist jetzt nach 6 Spieltagen das zweite Mal so ein Fehler. Finde ich auch ein bisschen viel. Und zeigt irgendwie auch so ein bisschen, ja, das eben so ein bisschen das allgemeine Problem, was die Fortuna im Augenblick ja so ein bisschen hat, dass nämlich, ja, in der letzten Saison, wo einfach solche mentalen Fehler einfach nicht passiert sind, wo einfach alles irgendwie immer funktioniert hat, wo alle immer zu 100% da waren, und das ist eben diese Saison nicht der Fall. So, da macht man eben ab und zu mal irgendwelche Fehler, die halt immer passieren können, aber die in der Summe halt einfach zu viel sind. Und gerade wenn es dann mal nicht für dich läuft, dann sind das halt eben die Fehler, die dafür sorgen, dass du halt letztendlich dann ohne Punkte dastehst.
Nur zu der Szene noch, wenn wir dann weiter im Spiel fortschreiten, mit einer Bitte um eine kurze Einschätzung eurerseits. Ich meine, die Diskussion über den Strafstoß müssen wir nicht führen, weil es ist einer. Aber ist es ein ganz klarer? Muss da der Videoschiedsrichter eurer Meinung nach eingreifen?
Also ich habe da jetzt keinen Anstoß dran genommen, dass das passiert ist. Also ich finde, es ist halt super dämlich und es ist halt ein Foul im Strafraum. Dann muss das der Videoschiedsrichter, die Videoschiedsrichterin, ich weiß jetzt nicht, ob das eventuell Bibiana Steinhaus war, das melden. Und dann schaut er sich das nochmal an, der Schiedsrichter, und dann entscheidet er völlig nachvollziehbar auf Elfmeter. Wenn es den Video Assistance Referee geben soll, dann ist er genau für solche Szenen da.
Ja, ich würde es auch vielleicht so kurz zusammenfassen. Es ist anhand der Regeln ist es eine klare Fehlentscheidung, aber in der Praxis, so wie es oft gehandhabt wird, vielleicht nicht. Aber ich glaube, auch da kann man sich nicht beschweren. Das ist einfach ein Elfmeter. Punkt. Und dann muss man das irgendwie auch so akzeptieren. Ja, ich würde dann gerne weiterspringen zur zweiten Schlüsselszene, meiner Meinung nach, neben dem Ausgleich. Ja. Und das ist diese vergebene Doppelchance von Kenan Karaman. Vielleicht schon mal ganz kurz, um dann nochmal eine lustige Anekdote zu erzählen. Wir haben nach dem Spiel noch in der Düsseldorfer Altstadt eine Pizza gegessen und neben uns saßen zwei sehr freundliche Freiburger.
Wie sie halt
so sind. Wie man sich halt so vorstellt. Und wir haben dann halt irgendwie noch ein kleines bisschen geredet und und das Gespräch wurde auf jeden Fall begonnen ihrerseits mit der Frage, wer denn dieser Spieler sei, der diese unglaubliche Chance vergeben hätte. Das war ja gerade für uns, die wir ja oft Karaman ein bisschen kritisch sehen, ja, ganz, ganz, ganz witzig.
Ja, ich muss sagen, erstmal in der Entstehung des Tors ein großartiger Pass von Kufnatski. Ja, also wirklich, wenn er solche Pässe in Zukunft ein bisschen häufiger spielt, dann brauchen wir jetzt nur noch jemanden, der das dann auch verwertet.
Eben. Ja, oder noch besser, ich glaube ja auch, dass halt solche Pässe viel häufiger gespielt werden würden auf Kufnatski.
Na gut, er kann nicht sich selber passen, ne? Das hat er auch mal in dem Spiel probiert.
Ja, stimmt, das war knapp. Aber.
Also ich kann das ja noch mal sagen, ich würde gerne Kovnatski hinter Hennings sehen, sodass Hennings halt vorne drin im Strafraum steht, den Pass von Kovnatski bekommt und dann haut er das Ding rein.
Das glaube ich auch.
Und, aber ich finde es natürlich, was Karaman, ja, es ist jetzt natürlich einfach wirklich unglücklich. Man kann es auch so sehen, das ist auch anderen schon mal passiert. Es ist halt wirklich beschissen.
Also, ja, aber dann bleibst du halt nicht in der Liga. Also, ja, so, ich weiß nicht. So, ja, das Spiel, also ich fand, diese zweite Halbzeit war viel schlimmer als die erste Halbzeit. Weil in der zweiten... also, ne, weil so viel Druck nach vorne entwickelt wurde und so. Und im Endeffekt schaffst du es dann halt nicht. Ich meine, es gab Abschlüsse und so. Und ich weiß nicht, der Tommy hat diese Kopfballchance vergeben. Die fand ich eigentlich auch nicht so schlecht.
War auch nicht schlecht,
Auch wieder Kovnatski, oder? Richtig? Die Flanke. Ich glaube, die kam von Kovnatski. Doch, ich bin mir ziemlich sicher. Auch das war wieder ganz großartig gespielt. Und dann steht halt da Erik Tommy und der kommt eigentlich ziemlich frei zum Kopfball da und das Ding, also so, bringst halt aufs Tor. So, und wenn das halt nicht funktioniert, dann, also dieses Spiel hätte man halt gewinnen müssen, so wie es gelaufen ist.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, nach den letzten Wochen, in dem Moment, in dem der Karaman da das Ding nicht versenkt, okay, klar kann jemand anders auch passieren, aber in dem Moment weißt du einfach, es fällt gleich noch irgendwie das 2:1 für Freiburg. Du weißt einfach, wie das endet wieder. Ja. Und genauso kam es dann ja leider auch. Und da muss man halt auch sagen, muss ich den Hut ein bisschen ziehen, auch vor Christian Streich, den ich ja sowieso sehr schätze, dass er dann Luca Waldschmidt in dem Moment einfach von der Bank bringen kann, liegt natürlich daran, dass Freiburg dieses Jahr einen starken Kader hat, dass er ihn aber auch in dem Moment erst bringt, das ist natürlich eine ganz klare Idee, dass er da mit seiner Dynamik kommt, wenn die Spieler schon ein bisschen müde sind und ja gut, das macht er natürlich grandios. Also, tolles Tor, muss man einfach auch mal anerkennen.
Ich meine, Waldschmidt kommt ja nicht alleine, sondern es ist ja ein Doppelwechsel mit Grifo, den man ja kennt und der halt auch schon so seine Szenen hatte. Und das ist natürlich auch ein Move. Also, dass du mit sagst, zeigst du ja deinen, deinen Leuten so, wir gehen jetzt hier auf Sieg. Ich bringe jetzt die nominal beste Offensivreihe auf den Platz. Jetzt ziehen wir hier nochmal an. Und solche Moves kann halt Fortuna nicht machen. Ja, also klar, Ampomar kommt und vorher ist halt Tech-Betei für Tommy gekommen. Aber da muss man halt, jetzt ein Beißen noch Spieler, wo man wahrscheinlich die Fortuna selber noch nicht weiß, was können die uns über die laufende Saison bringen. Und bei Waldschmidt und Grifo weiß man, was die können. Und dann macht er das, wird dann halt freundlich begleitet von der Fortuna-Abwehr. Parallel zum 16er und darf dann aus 18 Metern abschließen.
Und der Hoffmann grätscht da ja vorbei. Ich würde sagen, der Fink, der grätscht den weg, den Ball.
Ja. Ansonsten hat Hoffmann meiner Meinung nach ein super Spiel.
Ja, hat er.
Wir waren ja so ein bisschen skeptisch am Anfang, weil wir irgendwie gerne den Adams da gesehen hätten. Aber ich fand, der Hoffmann hat ein super starkes Spiel gemacht. Hat dann auch nach hinten raus, also ich fand es immer so, es ist immer wenig durchs Zentrum, sind wenig Pässe durchs Zentrum passiert und so, nach hinten raus hat man ein bisschen mehr die Ordnung aufgegeben, das heißt, es gab irgendwie ein bisschen mehr Anspielstationen auch weiter in der Spitze und da hat Hoffmann auch ein paar ziemlich klasse Pässe durchs Zentrum in die Spitze gespielt, also jetzt nicht an der Verteidigerreihe vorbei, aber doch irgendwie in die Nähe des 16ers, die auch angekommen sind und so, fand ich eine sehr positive Überraschung. Den fand ich super.
Aber ich würde jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen widersprechen bei dieser Analyse, dass da halt, dass da jetzt dieser Move von Streich so stark gesehen wird, weil wenn Kenan Karaman dieses Tor schießt, dann geht eigentlich die Strategie von Funkel auf, weil Funkel bringt halt eben auch mit Tech-Betei und Ampomar zwei Leute von der Bank, die halt sofort dafür sorgen, dass halt mehr Alarm im Spiel von Fortuna ist. Man hat halt sofort bessere Abschlussmöglichkeiten. Man sieht halt, dass halt die Freiburger Abwehr sich halt sofort darauf einstellen muss und halt irgendwie nicht mehr so super sicher steht.
Also Ampomar war zu dem Zeitpunkt noch nicht auf dem Platz.
Zum Zeitpunkt des 2:1?
Zum Zeitpunkt des der Doppelchance von Karaman.
Also ja, nee. Ja, ich meine aber einfach generell, also halt das generelle Konzept, wie das Spiel halt angegangen wird. Also ja, eigentlich würde ich nicht so sehen, dass Funkel sich da vercoacht hat.
Nee, außer, würde ich auch nicht sagen.
Das hat auch keiner gesagt. Außer, ich würde das vielleicht deswegen sagen, weil mal wieder, ich meine, das ist mein Punkt, auf dem ich jede Woche herumreite, Karaman ist halt einfach in dem ganzen Spiel ein kompletter Nullfaktor gewesen. Ist, glaube ich, ungefähr dreimal am Ball. Einmal verliert er wieder in der Umschaltsituation mit einem einfachen Stockfehler den Ball, wo man umschalten kann. Und dann hat er eben diese Doppelchance. Und dass man dann halt, ja, Kovnatski eben wieder auf dem Flügel vergeudet. Und auch Tommy ist halt jemand, der ordentlich ist, aber auch eben keiner, der halt ein potenzieller Unterschiedsspieler ist. Und das sind halt eben die beiden ghanesischen Flügelspieler. Zumindest in der Theorie können sie das sein. Und haben eben, finde ich, auch jetzt gerade in dem Spiel gezeigt, dass diese Möglichkeit eben auch besteht und dass man da eben auch versuchen muss, die einzubauen. Und deswegen hätte man ja trotzdem vielleicht gerne einen von Anfang an bringen können. Wenn, dann hat sich Funkel halt da vercoacht, würde ich sagen.
Ja, aber auf was basiert denn die Aussage, das sind zwei potenzielle Unterschiedsspieler?
Auf dem Spiel jetzt zum Beispiel.
Also einfach. Also ich verstehe ja, dass man die mal sehen will, aber aktuell.
Unterschiedsspieler
in dem Sinne noch nicht, warum die jetzt, also man will halt mal wissen, wie gut die sind, aber dass die gut sind, das davon kann man ja einfach nicht ausgehen in der ersten Liga.
Das haben sie durchaus angedeutet, alle beide, jetzt nach ihrer Reinnahme. Also Tekpe teilt direkt mit ein paar starken Aktionen und.
Ja, finde ich auch.
Nana Ampuma, der sieht sehr, sehr veranlagt aus. Also was der macht, hat sofort Zug, der ist. Der hat, glaube ich, ist in 6 Dribblings, der hat die meisten Dribblings der Fortuna gemacht, zusammen mit Kovnatski, glaube ich, hat 5 von seinen 6 Dribblings gewonnen. Also der kann einfach mal an jemandem vorbeigehen und der ist nicht nur schnell, sondern das sieht sehr gut aus, was der mit dem Ball macht. Also von dem erwarte ich mir jetzt viel auf jeden Fall. Ich glaube, der hat richtig fett Potenzial.
Also ich glaube auch, dass man die beiden öfters demnächst, wenn sie richtig reingekommen sind, in die Mannschaft in der Startformation erwarten kann. Und vielleicht sollten wir ja auch schon mal den Blick ein bisschen, so schwer es fällt, auf den nächsten Freitag dann richten.
Ja. Also ich kann mir ja mal die Expected Goals vorlesen. Fortuna 2,02 und Freiburg 1,67.
Ja.
Ich meine, wenn wir über Vercoach sprechen, Funkel stellt eine Mannschaft zusammen, die Torchancen kreiert, wo irgendwie man auf Freiburg auf Augenhöhe begegnet und wo das Spiel sollte unentschieden ausgehen. Man kann es vielleicht sogar gewinnen und dann verliert man es. Das ist halt einfach.
Ja, also das Spiel war so enttäuschend. Es hat 18-9 Torschüsse für die Fortuna gegeben. Die Fortuna ist endlich mal im Strafraum auch zu Abschlüssen gekommen und dann ist es halt einfach, dann, also deswegen ist man so ein bisschen ernüchtert, weil man dann denkt, ja, jetzt sind sie mal in den Strafraum auch gekommen und haben irgendwie ein paar
Sachen
kreiert und dann denkt, ja, dann Mist, dann reicht das Personal nicht aus oder es ist halt zumindest, ja.
Ich meine, also Tommy,
Tommy
von, und Karaman. Expected Goals kommen halt einfach auch dadurch zustande. Also diese Expected Goals kommen einfach daher, dass Fortuna, glaube ich, viel von diesen 2, irgendwas halt in den letzten 20 Minuten halt kreiert hat, als eben die beiden auf dem Platz stehen und Freiburg eben auch, weil sie, glaube ich, noch 2 starke Kontersituationen haben, wo auch mal, oder mindestens eine, wo auch auf jeden Fall das 3-1 fallen kann. Aber als man halt irgendwie in den letzten 5 Minuten eben aufmacht. Deswegen ist, glaube ich, dann auch der Freiburger Wert erhöht.
Ja, der Freiburger Wert ist vor allem durch den Elfmeter erhöht. Ja. Das sind ja schon 0,75, den sie verschossen haben. Also,
also Tim hat recht. Ich glaube, ein bisschen zeigt, wie stark halt diese Aktion von Waldschmidt ist, weil ich glaube, da ist der Expected Goal Wert nicht besonders hoch. Das ist einfach der Wahnsinn.
0,04.
ganz genau, wow. Wie der halt aus der Bewegung diesen Ball halt irgendwie noch genau auf die andere Ecke halt zieht, platziert, feste, irgendwie noch genau an dem Mann vorbei, so stark, also wirklich ganz, ganz tolle Bewegung.
Gut, bevor wir dann jetzt zum nächsten Spiel kommen, würde ich eine Sache nochmal unterstreichen wollen, weil jetzt irgendwie nachweislich oder nicht nachweislich durch mich eingebracht oder ich falsch verstanden wurde, hier das Wort vercoacht die ganze Zeit die Runde machte. Also wirklich, um es nochmal zu unterstreichen, ich finde überhaupt nicht, dass Friedhelm Funkel sich vercoacht hat. Es ist genau negativ gelaufen, das Spiel so, wie es hätte laufen können, so nur nach der vergebenen Chance von Karaman hatte ich schon böse Befürchtungen, dass es wieder gegen uns läuft und ich würde auf der anderen Seite trotzdem nochmal unterstreichen, dass Waldschmidt reinzubringen in dem Moment, in dem vielleicht einige Spieler schon ein bisschen müde sind, genau die richtige Idee war. Und leider hat es sich dann in dem Moment bewahrheitet, als der Ball dann hinter sechs Steffen einschlug. Gut, darf nicht nochmal passieren.
Also ich finde, dieses Wort vercoacht kann man ruhig zumindest mal als Diskussionspunkt schon irgendwie in den Mund nehmen, weil es jetzt das vierte Mal in fünf Spielen ist, dass Funkel halt sehr, sehr defensiv aufstellt und halt Spieler aufstellt, wo man genau weiß, was man bekommt und auch was man eben nicht bekommt. Und wenn man halt dann keine Punkte mitnimmt, dann ist es, ja, dann kann man das zumindest mal drüber diskutieren.
Kann man, aber ich bin da voll bei Tim. Ich sehe das auch so. Also ohne das Spiel so richtig gesehen. So.
Aber das ist doch die prima Überleitung. Lu, vielleicht offenbarst du uns jetzt mal, wie du denn gegen die Hertha, nachdem Jan, ja stimmt,
vielleicht Jan sollte Jan erst mal sagen.
Genau, und dann bin ich aber sehr gespannt darauf, wie Lu aufstellen würde, etwas offensiver.
Das kann ich dir jetzt schon sagen, es werden zwei Ganar auf dem
Spiel. Mindestens, es gibt ja
mindestens vier.
Zwei Ganar. Ja, Freitag.
Da kann ich jetzt schon mal verraten, dass ich auf jeden Fall nicht beide auf die Flügel stellen würde.
Okay, wir hören doch erstmal, was der Jan dazu zu sagen hat.
Aber schon mal ein bisschen anteasern hier. Ganz genau. Ja, die Hertha. Ich habe mir überlegt, ich fange mal im Dezember 2018 an, also schon ein bisschen her. Da hat Michael Preetz Paul Dardai wissen lassen, dass er seinen Vertrag gerne verlängern möchte, also den von Dardai. Das ist im Februar diesen Jahres dann veröffentlicht worden, dass Dardai diesen Vertrag verlängert hat. Zwei Monate später hat sich Michael Preetz überlegt, dass die Hertha einen vollkommen anderen Fußball spielen sollte, als das Paul Dardai die letzten Jahre getan hat. Und es wurde gesagt, okay, Dardai wird nächste Saison nicht mehr Trainer. Dann hat man einen neuen Trainer gesucht und ihn vielleicht mehr oder weniger freiwillig in den eigenen Reihen gefunden mit Ante Čović, der bis dahin U23-Trainer war, mit der Maßgabe, offensiven Ballbesitzfußball spielen zu lassen. Ende Juni stieg dann ein Investor, Lars Windhorst heißt der, ein und hat zunächst für 125 Millionen Euro 37,5% des Vereins gekauft und es kommen dann im nächsten Jahr noch weitere dazu, sodass er 49,9% des Vereins, Herr Hertha BSC, besitzen wird. Mit dem Geld hat dann die Hertha unter anderem Dodi Luke Bakio verpflichtet, einen Spieler, den man in Düsseldorf kennt, und den man jetzt, eben weil er seine Hochphase in Düsseldorf hatte, nicht unbedingt mit offensivem Ballbesitzfußball in Einklang bringt. Also das sah schon von Anfang an so ein bisschen merkwürdig aus, dass die Hertha nicht genau weiß, was sie da eigentlich will. Und so war auch der Beginn in die Saison. Man hat in den ersten Spielen drei Niederlagen eingesteckt. Ein Unentschieden und Ante Čović musste wohl oder übel von diesem anvisierten offensiven Hurra-Fußball, den die Marke Hertha BSC spielen lassen wollte, sich quasi dadaisieren und hat wieder umgebaut auf einen bekannten Hertha-Fußball, weniger Ballbesitz, gutes Umschaltspiel nach vorne über die schnellen Spieler, die man da vorne drin hat. Das hat gegen die letzten beiden Gegner, die Paderborn und Köln hießen, dann auch geklappt mit einem eher mühseligen Sieg gegen Paderborn und mit einem auf dem Papier sehr deutlichen 4:0-Sieg gegen den ersten Fußballclub Köln. Und hier habe ich jetzt auch schon die Dinge angebracht, die Hertha aktuell in den letzten Spielen ausgezeichnet haben. Schnelles Umschaltspiel, Angriffe über die Flügel, über die schnellen Spieler, die sie haben Und das hat die Hertha in den letzten Jahren immer ausgezeichnet, eine unglaublich gute Chancenverwertung. Also wenn die den Ball aufs Tor bringen, dann ist der auch häufig drin. Die Schwächen sind genau im umgekehrten Fall, dass sie eben es bisher nicht geschafft haben, das Konterspiel des Gegners in den Griff zu bekommen, dass sie halt, dem sie sich halt mehr ausgesetzt sahen, weil sie eben mutiger spielen wollten. Und die defensive Verbund ist auch noch nicht sonderlich stabil, haben einige dumme Fouls begangen und dann halt in der Folge immer wieder Tore kassiert. Die Aufstellung, die haben auch schon mal mit einer Dreierkette gespielt, aber man kann mit einer Viererkette rechnen. In den letzten beiden erfolgreichen Spielen gegen Paderborn und FC Köln sehr ähnliche Aufstellungen, deshalb kann man vielleicht anhand des erfolgreichen Ausgangs der beiden Spiele vermuten, dass auch gegen Fortuna so gespielt wird. Im Tor Rune Jahrstein, das ist keine Überraschung. Der Rechtsverteidiger Lukas Klünter und die Innenverteidigung mit Niklas Stark als Ankerpunkt. In den letzten beiden Spielen hat Dedrick Boyata neben Stark gespielt. Ein Neuzugang von Celtic Glasgow. Am Anfang der Saison noch mit Rekik, den man noch aus der letzten Saison kennt. In der Linksverteidigerposition haben sich Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt abgewechselt. In den letzten beiden Spielen hat die Hertha eher so ein 4-1-4-1 gespielt mit der defensiven Mittelfeldposition, die von Per Skjelbred ausgefüllt worden ist und davor in der Zentralen mit Grujic, der ausgeliehen ist, wieder mal von Liverpool. Und daneben haben Darida oder Duda neben Grujic gespielt. Und auf der rechten Außenposition, und da würde ich jetzt auch vermuten, dass das gegen die Fortuna so sein wird, hat der vom BVB ausgeliehene Marius Wolf gespielt die letzten Spiele und auf der linken Angreiferposition oder linken Außenposition Dilrosun, der auch in den letzten beiden Spielen getroffen hat. Wahlweise kann auf links auch Kalou auftreten und auf rechts hat durchaus auch Luke Bacchio gespielt, von dem man anhand der letzten beiden Spiele nicht davon ausgehen kann, dass er von Beginn an spielen kann, aber eventuell will Čović den Moderator zu solche Geschichten schreibt, nur der Fußball-Kommentaren verleiten und hofft, dass Luke Bacchio gegen seinen Ex-Verein nochmal richtig loslegt, wenn er von Anfang an spielt. Und vorne drin Davy Selke, aber auch hier kann man sich überlegen, ob nicht der Doppeltorschütze gegen den ersten Fußballclub Köln, Vedat Ibisevic, eventuell eine Chance von Anfang an bekommt vorne drin. Das ist die Hertha. Es wird interessant. Schnelle Spieler wollen den Ball nicht unbedingt haben, machen ihre Tore gut rein und treffen jetzt auf die Fortuna, die sicherlich aus der schlechteren psychologischen Warte kommt, denn auch wenn die Siege der Hertha gegen Paderborn nicht überzeugend und gegen den Köln gegen einen Aufsteiger waren, Siege sind Siege und helfen sicherlich einer vielleicht verunsicherten Mannschaft, die durchaus gute Einzelspieler hat und eventuell sich auch einfach langsam aber sicher eingrooven wird und zu Hause spielt. Das war's soweit.
Ja, da ich ja schon darauf angesprochen wurde, wie ich jetzt gerne spielen würde gegen die Hertha, wenn ich das zu entscheiden hätte. Ja, mein erster Gedanke ist natürlich, dass ich sehr, sehr gerne in gewohnten Systemen irgendwie auch aufstellen würde, so wie das Friedhelm Funkel wahrscheinlich auch tun würde. Und jetzt wahrscheinlich nicht. Also ich glaube nicht, dass er nochmal in so einem flachen 4-4-2 beginnen wird, wie jetzt gegen Freiburg, da das eigentlich ein System ist, dass er fast immer nur zu Hause eigentlich spielt. Kann ich mir gut vorstellen, dass wieder mit einem 4-2-3-1 begonnen wird. Aber da ich halt eben sehr gerne ein bisschen mehr Torgefahr und ein bisschen mehr Dynamik über die Außen reinbringen würde, würde ich dann vielleicht sogar das System wechseln, weil ich glaube, wenn man einen Wechsel vornimmt, dann wäre wahrscheinlich Tommy derjenige, der sich anbieten würde, weil er nicht so stark war die letzten Wochen. Also hat mir jetzt auch gegen Freiburg nicht besonders gut gefallen. Und dann würde er sich halt anbieten, dass man da halt vielleicht Bernhard Tech beteiligt, weil er halt eben schon ein bisschen besser drauf ist, in die Anfangsformation stellt. Das würde dann aber auch natürlich die rechte Seite wieder ein bisschen anfälliger machen. Und gerade weil Hertha dann über die linke Seite, über die Rosen kommt, der, glaube ich, richtig gut drauf ist. Und das bisschen, was ich jetzt gesehen habe, wir haben ganz kurz was in der, vom Hertha gegen Köln-Spiel gestern uns auch noch angeschaut.
Beste das sah Halbzeit.
Richtig, richtig stark aus. Da hätte ich dann auch so ein bisschen meine Bedenken, ob man da nicht halt irgendwie noch jemanden besser auf die Seite stellt. Und der Zimmermann dann mehr unterstützen kann. Und darum wäre dann mein erster Gedanke, ob man da nicht vielleicht einfach genau wie gegen Gladbach in den ersten 10 Minuten mit einer Dreierkette beginnt und generell mal schaut, wie Hertha damit umgeht, wenn man ihnen halt den Ball gibt. Weil ich glaube, wenn man halt selber mit der Einstellung da reingeht, dann unentschieden in Ordnung. Und irgendwann wird dann Hertha, glaube ich, schon noch aktiv werden müssen. Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne mit derselben Formation, mit so einer Art 5-2-3, sagen wir mal, wie gegen Gladbach anfangen. Dann vielleicht Hennings nach vorne, Kovnatski links außen und Tekbetay auf rechts außen. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler, da sollten ja wahrscheinlich wieder Bocek und Baker, die ihre Sache wieder richtig ordentlich gemacht haben, anfangen. Und dann, ja, vielleicht Kasem Adams als einen von drei Innenverteidigern dazu nehmen. Das wär meine Idee.
Aber ist jetzt mal die Dreierkette nicht ein bisschen anfällig über die Außen? Und wenn die Hertha mit diesen schnellen Außenspielern von Wolf und De Rosun da Druck machen will? Also
wenn man es als Fünferkette interpretiert, dann eigentlich nicht. Also generell kommen ja auch von Zimmermann und von Gieselmann die ganze Saison schon relativ wenig Impulse über Außen, muss man sagen.
Nach vorne, ja.
Aber warum brauchst du dann den dritten Innenverteidiger? Wenn du in der Viererkette spielst, dann ziehst du die Außenstürmer noch mit nach hinten mit Kovnatski, wie er es gemacht hat jetzt gegen Freiburg.
Dadurch verlierst du natürlich unheimlich viel nach vorne.
Ja, aber ich meine jetzt gegen Gladbach, die haben halt am Anfang, deshalb ja die Dreierkette.
Weil die mit zwei Spitzen vorne drin und
Raute. Ja, mit einem 4-4-2 und Raute gespielt haben. Und dann, sobald sie das nicht mehr gemacht haben, hat Funkel sehr, sehr hektisch und vielleicht auch nachvollziehbar umgestellt auf eine Viererkette. Also das kann ich mir ganz schlecht vorstellen, dass er das macht.
Ja, ich glaube auch, dass er mit Viererkette spielt. Also ich meine, gegen den Gegner würde ich auch eher wieder mit einer Viererkette beginnen.
Und das heißt dann, glaube ich, automatisch, dass wahrscheinlich dann wieder Erik Tommy anfangen wird, weil ich glaube, dass halt gerade auf dieser rechten Abwehrseite dann gegen diesen starken De Rosun wird der, glaube ich, nicht Tekbetay bringen. Und ja, der wäre eigentlich die andere Option. Der Spieler, der, glaube ich, fast automatisch normalerweise gespielt hätte, wäre Jean Zimmer, der genau dafür, der dir irgendwie eben dieses Tempo für die Konter gebracht hätte, aber eben auch dieses Tempo zurück und eben auch diese Disziplin in der Arbeit nach hinten, und der ist jetzt halt leider verletzt. Den hätte ich mir gut vorstellen können, um halt mal Tommy eine Pause zu geben, weil er wirklich nicht besonders überzeugend gewesen ist die letzten Wochen, finde ich. Und ja, dann denke ich aber, das ist nämlich eben auch mal das, was ich vermute, dass man mit einem 4-2-3-1 beginnen wird und dann Tommy und Kovnatski wieder die Außenspieler sein werden.
Ich meine, Fink ist jetzt wieder im Training, im Lauftraining zumindest, was ich so gesehen habe. Könnt ihr euch vorstellen, dass das tatsächlich wieder wie eine sehr defensive, sehr, wir machen das Zentrum dicht, aufschlagen wird mit Fink vorne auf der 10 hinter der Spitze und dann dahinter dann Bocek und oder Morales, ich weiß nicht, wie fit der ist, und dann Baker?
Also ich habe so ein bisschen, kann mir vorstellen, weil der Funkel ja schon auch immer irgendwie merkt, wenn er das Gefühl hat, so jetzt muss er irgendwie was ändern und so. Das war ja auch in der letzten Saison so, dass er viel umgestellt hat. Und ich glaube, dass es einen gewissen Druck jetzt schon gibt. Also nicht übertriebener Druck wegen der Ergebnisse, ja, aber es gibt auf jeden Fall schon Druck. Und ich kann mir vorstellen, dass wir halt eine Mannschaft sehen, die wir in dieser Konstellation noch nicht so gesehen haben. Eben vielleicht auch mit dem riskanteren Tekbetay oder Marcel Sobotka könnte natürlich sein, dass der wieder zurückkommt. Aber ich glaube einfach, dass er nochmal umstellen wird. Und ich glaube eher, dass er ein bisschen mehr auf Offensive setzen wird. Also, dass er auch einen offensiveren Wechsel vornehmen wird, auch wenn es riskanter ist.
Entschuldigung, Tim, bitte.
Also, ich glaube tatsächlich genau das, was Moritz sagt, dass Friedhelm Funkel natürlich jetzt gucken wird, wer drängt sich auf im Training. Klar, das sehen wir nie. Aber ich glaube, dass es mehr Wechsel geben wird, als wir jetzt denken. Und er mal mit was, also mit einer ganz anderen Startformation das Ganze angehen wird. Selbst wenn vielleicht das System ähnlich bleiben wird, glaube ich, dass wir einige Wechsel sehen werden, ja, um anderen eine Chance zu geben von Anfang an. Und möglicherweise sogar mit Tekbetay und Ampomar in der Startformation.
Aber ist denn die fehlende Offensivkraft eine Lehre der letzten Wochen? Kann man nicht auch einfach das sagen, wenn man sich die letzten Wochen anguckt, das Tor macht die Fortuna irgendwie? Das Problem ist, dass sie dann halt die Dinger hinten kriegt.
Ja, oder nicht, dass sie nicht nachlegen.
Ja, aber das kann man ja, also ja, das stimmt, das kann man ja so interpretieren, aber man kann es natürlich auch, klar, das ist die eine Handlungsoption, die du jetzt hast, ja, also wir müssen dann nachlegen, wenn wir das 2-0 führen, dann haben wir auch das Kissen, auf das, dem wir uns ein bisschen ausruhen können, aber ist das eine realistische Denkweise der ich glaube, ja, ich sehe ja eher, die Lektion kann ja auch sein, das Tor machen wir irgendwie, weil das hat die Fortuna wirklich immer irgendwie gemacht.
Jetzt muss die Null mal stehen.
Jetzt muss die Null stehen.
Ja, dann, aber wie will man da hinkommen? Ich meine, genauso hat man doch jetzt eigentlich seit dem ersten Spieltag gespielt und man hat jetzt die letzten 5 Spiele damit einen Punkt geholt mit dieser Herangehensweise. Und meine Hoffnung ist halt einfach, dass man die Defensive stärkt, indem man die Offensive stärkt, nämlich indem man einfach stärkere Spieler für die Offensive bringt, die halt dafür sorgen, dass der Gegner nicht mehr in der zweiten Hälfte mit so viel Optimismus so weit nach vorne schieben kann, weil man eben einfach Angst haben muss, dass mit einem schnellen Ball die gesamte Abwehr überspielt ist und dann halt die Fortuna mit ihren schnellen Spielern halt kontert, so wie es halt in der letzten Rückrunde der Fall war, wo einfach die Gegner eine Heidenangst vor Rahman und für Luke Bakio hatten. Mhm. Natürlich haben wir jetzt im Augenblick keine Spieler im Kader, die deren Stärke haben, aber man kann vielleicht an einen Punkt kommen, wo auf jeden Fall trotzdem der Düsseldorfer Offensive ein bisschen mehr Respekt entgegengebracht werden muss. Ja. Und das hilft dann eben auch der Defensive, wenn halt dann gerade starke Außenverteidiger sich nicht so sehr in die Offensive des Gegners einschalten können.
Also durchaus denke ich, dass sowohl Tekbetay als auch Ampomar, ich glaube nicht, ich sag mal, wenn man jetzt ein paar Punkte mehr hätte und es nicht immer dasselbe Muster gegeben hätte, ist ja tatsächlich der Funkel eher dafür bekannt, dass er nicht so stark den Kader oder die Startformation zumindest durchrotiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er dieses Mal was ganz anderes probiert, um Hertha so ein bisschen auf den falschen Fuß zu erwischen. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass Hertha jetzt vielleicht denkt, na gut, gegen Paderborn, das war noch so ein Gewürge, aber jetzt gegen Köln lief es ja schon ganz locker. Mhm. Und dass man die da halt schocken möchte mit einer offensiveren Aufstellung und einer offensiveren Gangart. Und ja, ich glaube auch, es wird offensiver werden. Und möglicherweise fängt man sich dadurch eine Klatsche ein, aber vielleicht gewinnt man auch.
Ist das jetzt schon eure Antwort auf meine etwas polemische Frage zum Anfang, ob es schon Zeit ist, den Panic-Button zu drücken? Also ihr denkt, dass schon weitgehende Veränderungen in der Mannschaft vorgenommen werden sollten? Bin ich sogar etwas überrascht, muss ich sagen. Dass,
also ich finde ja eure, auf meine Nachfrage über Defensiv- und Offensiv-Lernen, ich finde das ja nachvollziehbar und überzeugend, was ihr da angeführt habt. Und es ist die Frage, ob man nicht vor einer Länderspielpause sowas mal machen kann. Eine Halbzeit lang. Eben, wie ihr meint, ein bisschen was anders zu machen. Wobei du ja nur ein paar andere Spieler bringst. Die Grundüberlegungen werden ja ähnlich sein. Also sie werden ja im Training nicht was völlig anderes trainieren, die Spieler, die auf der Bank sitzen. Um halt so diesen bekannten, berüchtigten Akzent zu setzen. Und ja, ich glaube, Hertha ist auch noch nicht so gefestigt. Ich würde das auch gerne sehen. Ich will ja gar nicht sagen, dass ich unbedingt jetzt eine Mauer sehen will, aber ja.
Also ich sehe es jetzt aber auch nicht so, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, ob das eine Reaktion auf deine Eingangsfrage ist, dass das jetzt schon Panic-Button ist, sondern es hat tatsächlich was damit zu tun, auf welchen Gegner man jetzt trifft. Und ich glaube halt einfach, auch wenn die jetzt zweimal hintereinander gewonnen haben und leider das Spiel gegen Köln habe ich auch überhaupt nicht gesehen, aber da sind ja 3 Tore auch erst gefallen, wenn ich richtig informiert bin, nachdem Köln dezimiert war,
ja. Dass
Hertha halt noch nicht so gefestigt ist und man die mit einem frühen Tor durchaus schocken kann. Und ja, vielleicht gelingt es ja dann mal, ein zweites nachzulegen. Und ich glaube, dann ja, dann gewinnt man möglicherweise auch in Berlin. Aber jetzt sind wir schon ein Stück zu weit, weil ich glaube halt auch, wenn Hertha früh führt, mit den 2 Ergebnissen im Rücken, werden sie sich das kaum nehmen lassen. Ich schätze mal, am Freitag gewinnt der das erste Tor schießt.
Und wer wird das sein?
Oder? Ja, ich sag mal, weil ich mich jetzt schon weit vorgewagt habe, ich tippe ja, wir erleben die 1001 Nacht am Freitag, denn mit einem Sieg von Fortuna würde damit die 1000er-Marke in der ewigen Tabelle übrigens gesprengt. Der 1001. Punkt dann für Fortuna und genau das wird es geben. Wiederauflage des Ergebnisses vom letzten Jahr 2-1 für Fortuna.
Und wenn ich das noch anfügen darf, auch vom vorletzten Mal, wo wir in Berlin gespielt haben.
Ja, richtig.
Ich finde, dass wir uns alle noch gerne erinnern, ein Auswärtssieg in der Relegation. Damals 2012.
Vorvorletzten
und das
Mal.
Ist,
nee, vorletzten.
Ja, ich glaube, vom vorletzten Mal. Und ja. Das ist, um dem schon mal vorzugreifen, auch mein Tipp. Ich glaube auch, dass Fortuna 2-1 gewinnen wird. Auch wenn ich da noch so ein bisschen skeptisch bin, ob man ein 1-0 über die Zeit bringt. Also man ist jetzt in 6 Spielen 5-mal 1-0 in Führung gegangen, was eben auch eine richtig starke Qualität ist und wo man irgendwie auch vielleicht dann irgendwie auch nochmal eine Lanze für Friedhelm Funkel brechen muss, dass man das immer schafft. Aber man hat halt eben nur 4 Punkte damit geholt. Aber ich bin mal vorsichtig optimistisch und tipp, ich glaube jetzt auch schon die zweite Woche in Folge, auf ein 2-1. Was tippst du denn, Moritz?
Ja, also ich auch, weil es einfach, ich möchte einfach gerne wieder so ein schönes Erlebnis haben in Berlin, wie damals vor 6 Jahren oder so. Und weil ich das so sehr will, glaube ich auch daran. Ich glaube aber, es geht ein bisschen drunter und drüber und die Fortuna gewinnt 3-2.
Boah. Übrigens, der März war auch schön. Oder war es März? Ich weiß nicht. Nee, April, ja.
Ja, da war ich aber nicht im Stadion.
Aber war auch schön.
Also ich hab gerade mal das Wetter gecheckt für, ist ja noch nicht sicher. Oh. 10 Grad, Regen. Es wird so sicher eine 0-0. Also ich bin mir ganz, das Stadion ist halt halb leer. Es wird einfach nur grausam. Tut mir leid.
Ja, Jan, komm doch noch vorbei.
Ja, genau. Es wird nämlich so sein, dass wir hier, die beiden Kölner, werden nach Berlin fahren. Wir werden im Stadion sein und werden dann halt auch zusammen mit Tim in Berlin aufnehmen. Und ja, bei Jan wird sich das noch entscheiden. Aber es wäre natürlich wünschenswert. Und ja, da ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass wir vielleicht einen etwas längeren Podcast beim nächsten Mal wieder aufnehmen werden. Aber das wird sich dann zeigen.
Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Das denke ich auch. Ja, dann würde ich auch sagen, dass wir dann einfach nächste Woche hier weitermachen, wo wir jetzt aufgehört haben. Wir schauen dann auf das Spiel in Berlin. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Heute am internationalen Tag des Podcasts übrigens. Also, es war klar, dass wir heute aufnehmen mussten und sind unserer Schuldigkeit dementsprechend jetzt auch heute nachgekommen. Ja, und dann bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.